Hast du dich heute Morgen schon gefreut? Ich habe letzthin zur Freude einen Satz gelesen, da musste ich doch schmunzeln und merkte aber, da ist eine tiefe Wahrheit drin. Karl Valentin, ein deutscher Komiker, der bis 1948 gelebt hat, er hat einmal gesagt: Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Die Freude. Das große Thema ja des Philipperbriefes. Und ich darf heute weiterfahren im Philipperbrief mit einem Text, der einfach noch einmal so richtig vor Augen führt, warum wir allen Grund haben, uns zu freuen. Wir sollen uns ja freuen, das fordert uns der Philipperbrief ganz intensiv auf. Wir werden das später dann in einem späteren Text einmal noch ausführlicher hören. In Philipper 4,4 heißt es: Freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Also wir müssen uns nicht freuen, weil es regnet, oder dürfen uns freuen, weil es regnet, sondern wir haben einen ganz anderen Grund, warum wir uns immer freuen sollen. Nämlich, weil der Herr da ist. Im Herrn sich freuen heißt, deshalb sich freuen, weil der Herr da ist, weil Jesus Christus lebt. Als der Kreuzigte und Auferstandene, das er lebt und mitten unter uns ist, durch seinen guten Heiligen Geist. Die Freude am Herrn, ein Thema, das schon sehr alt ist, Nehemia im Alten Testament, jener Mann, der dafür gesorgt hat, dass die Mauer im zerstörten Jerusalem wieder aufgebaut wird, er sagte zum Volk: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, die ist eure Stärke. Und das Wort, das im Hebräischen dort für Stärke gebraucht wird, das kann noch mehr heißen. Er ist deine Zuflucht. Zufluchtstätte ist dein Schutz. Also schon Nehemia wusste und wollte das darum auch seinem Volk weitergeben. Beim Herrn, die Freude im Herrn, das heißt, da bin ich geborgen, da bin ich sicher, da geht es mir gut. Da erfahre ich, wie sehr ich geliebt bin. Da wächst diese Überzeugung, von der Paulus ja im Römerbrief so eindrücklich schreibt. Darum habe ich diesen Vers hier auch noch zitiert, dass nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Die Freude, also das große Thema des Philipperbriefes, das ist eines der großen Themen im Philipperbrief. Und das muss man und darf man immer zusammensehen mit dem zweiten großen Thema. Oliver hat uns das ja ganz am Anfang erklärt. Die Hingabe oder auch der Gehorsam Gott, Jesus Christus, dem Heiligen Geist gegenüber. Und um das geht es heute im Text Philipper 2, 6 bis 11. Da ist zuerst nicht einmal nicht von unserem Gehorsam die Rede, sondern es ist vom Gehorsam von Jesus die Rede. Er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, ein Sklave. Er wurde einer von uns. Haben wir das gehört? Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Der Text geht weiter. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Hört ihr Psalm 86? Werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ich unterteile den Text in zwei Abschnitte. Zuerst in die Verse 6 bis 8. Da geht es um den Gehorsam. Und im zweiten Teil geht es um den Lohn. Die Bibel spricht vom Lohn. Der Gehorsam, der verpufft nicht einfach irgendwo hin. Auch nicht der Gehorsam von Jesus, sondern der hat für ihn ganz gewaltige positive Auswirkungen, Konsequenzen. Wir haben es gelesen in den Versen 9 bis 11. Zuerst jetzt aber zu diesen drei Versen hier. Wir können sie einfach so stehen lassen, währenddem ich euch etwas mitnehme in die Fantasie, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich mir das vorstelle, wie das zustande gekommen ist. Ich stelle mir so vor, dass Gott am Küchentisch sitzen. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Sie trinken zusammen einen Kaffee. Der Vater hebt seinen Kopf und schaut mit verklärten Augen in die Weite. Und jetzt beginnt er zu sprechen und sagt zum Sohn und zum Heiligen Geist: Wie war das doch eine wunderbare Zeit damals, als wir zusammen dieses gewaltige, schöne Universum geschaffen haben. All diese Galaxien, die Sterne und die Planeten. Und dann da unser Juwel. Eigentlich ist es ja nur so groß wie ein Sandkorn in der Weite des Universums. Eigentlich sieht man es ja gar nicht. Und doch haben wir unser ganzes Herzblut in dieses Juwel hineingelegt. Und als wir es dann so fertig vor uns sahen, da konnten wir nicht anders sagen als: Es ist einfach super. Es ist sehr gut gelungen. Die schöne Erde mit ihren Erden, mit ihren Meeren, mit ihren Landgebieten, mit ihren Bergen und Tälern und all den verschiedenen Landschaften, mit Tausenden von verschiedenen Pflanzen und Tieren und schließlich dann da die Krone unserer Schöpfung, unser Ebenbild, der Mensch. Als Mann und Frau haben wir ihn geschaffen. Wunderbar, toll, sehr gut. Der Vater schweigt. Alle nicken. Ein Glänzen liegt auf ihren Gesichtern. So schön ist diese Erinnerung. Doch dann, das Glänzen, es verblasst. Und es ist wie wenn ein Schatten auf ihre Gesichter fallen würde. Der freudige Ausdruck des Vaters ist einem ernsten Ausdruck gewichen. Sie schauen einander an, ohne Worte. Jeder weiß, was der andere denkt. Wortlos hängen sie ihren Gedanken nach. Die Erde, sie ist nicht mehr dieses Paradies. Wohl merkt man noch etwas von diesem Glanz und dem Guten und Schönen, das sie bei ihrer Schöpfung getragen hat. Aber da hat noch etwas anderes von dieser Erde Besitz ergriffen. Und es hat sich immer mehr ausgebreitet. Dieses andere. Wir wissen es, worum es geht. Der Sündenfall des Menschen. Der Mensch, der nicht mehr nur Ebenbild Gottes sein möchte, sondern er will Gott selber sein. Und er öffnet damit dem Bösen, eben dem anderen, Tür und Tor. Die Folgen sind katastrophal. Gott weist ihn aus dem Paradies. Der Mensch muss getrennt von Gott leben und mit ihm die ganze Schöpfung. Und das Böse, dem er im Paradies den kleinen Finger gegeben hat, dieses Böse ergreift seine ganze Hand. Doch Gott findet sich damit nicht ab. Er liebt seine Schöpfung. Er liebt die Menschen. Und zwar wie am ersten Tag. Wie am Schöpfungstag, als er sie geschaffen hat. Darum hat der Vater jetzt Tränen in den Augen. Mit zitternder Stimme sagt er, mein Herz ist gebrochen. Das, was auf der Erde abgeht, das schmerzt mich so sehr. Ich will doch nicht, dass die Menschen getrennt von mir leben müssen. Ich will sie und die ganze Schöpfung zurückholen, zurück an mein Herz. Mit diesem letzten Satz hat sich der Ausdruck in seinen Augen erneut verändert. Entschlossen blickt er jetzt zum Sohn und zum Heiligen Geist. Lange bleibt es still. Der Sohn schaut vor sich hinunter auf die Tischplatte. Jetzt hebt er seinen Kopf und blickt den Vater an. Sein Ausdruck ist entschlossen und fest. Ich habe dich verstanden, Vater. Ich tue, was du möchtest. Ich gehe, sagt er. Ich gehe auf die Erde. Ich hole die Menschen zu dir zurück, Vater. Der Vater schaut jetzt seinen geliebten Sohn mit einem warmen Blick an. Bist du dir ganz sicher? Bist du dir ganz sicher? Du weißt doch, was dich erwarten wird. Es wird dich einen ungeheuren Preis kosten. Du wirst all das, was du hier im Himmel hast, du wirst es verlieren. Und du wirst auf der Erde schlechter behandelt werden als die meisten Menschen. Du wirst wie der letzte Knecht, der letzte Sklave, der letzte Dreck sein. Und schließlich wirst du wie der übelste Verbrecher geschlagen und getötet werden. Nur so wird es gehen. Nur so wirst du sie, die Menschen, zu mir zurückholen können. Willst du das wirklich alles auf dich nehmen und tun? Bei diesen Worten rollen dem Vater Tränen über die Wangen. Auch die Augen des Sohnes und des Heiligen Geistes sind feucht geworden. Doch der Sohn nickt. Ja, Vater, ich werde es tun. Ich werde gehen, denn ich liebe dich und ich liebe die Menschen, die Welt, deine Schöpfung, so wie du sie liebst. Ja, ich gehe. Ja, und so ist er gegangen. Wir kennen die Geschichte. Weihnachten ist noch nicht lange zurück. Wir kennen die Geschichte, wie sie weitergegangen ist. Jesus, der in alle Tiefen des menschlichen Lebens hinuntergestiegen ist, alles geteilt hat, nichts ausgewichen ist, ganz Mensch geworden ist, einer von uns, wie es im Text heißt. Er war gehorsam. Er hat den Vater gehört, ihn in seinem Herzen vernommen. Und er hat getan, was er vom Herzen des Vaters gehört und empfangen hat. Er wurde gehorsam, nahm sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Er hat es aus Liebe getan. Und wenn ich jetzt dann über den Gehorsam rede, unseren Gehorsam Gott gegenüber, dann geht es um nichts anderes. Wir sind gehorsam, weil wir Gott lieben. Weil wir seine Liebe erfahren haben. Weil wir immer wieder seine Liebe erfahren und wissen, dass uns nichts von dieser Liebe trennen kann. Dieser Text hat tatsächlich etwas mit uns zu tun. Das sagt uns der Vers vor unserem Text. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und dann kommt unser Text, überschrieben in der neuen Genfer Übersetzung, mit diesem Titel: Jesus, unser Vorbild. Gott gegenüber gehorsam sein. Ich möchte hier doch noch einen Stopp machen und das nicht einfach so als gegeben hinnehmen, sondern uns zuerst einmal fragen, was macht das mit uns, diese Forderung, Gott gehorsam zu sein. Gehorsam ist ja relativ harmlos, wenn es um kleine alltägliche Dinge geht. Um die Art etwa, wie ich mit euch, meinen Brüdern und Schwestern, umgehe, wie ich euch begegne, dass ich freundlich bin, dass ich wertschätzend bin. Schwieriger wird es mit dem Gehorsam dann, wenn am Gehorsam ein Preisschild hängt, wo es nicht um 0, irgendetwas geht, sondern wo es eben vor dem Komma eine große, wo vor dem Komma eine große Zahl steht. Wenn der Gehorsam mich mein Ansehen kostet, das ich in der Gesellschaft habe, vielleicht sogar meinen Besitz, überhaupt, wenn es mich aus meiner Komfortzone herausholt, mich möglicherweise in schmerzhafte Situationen bringt, wenn es auch bedeutet, dass ich in meinem Gehorsam zu Gott in Konflikte hineingerate, was ich gar nicht gerne habe, wenn ich angegriffen werde. Wir haben es von Jesus gehört, sein Gehorsam Gott gegenüber hat ihn alles gekostet, wirklich alles. Ihr spürt jetzt schon, welche Frage ich als nächstes stellen werde. Sind wir auch bereit, dass unser Gehorsam Gott gegenüber uns alles kosten darf? Ich persönlich, ich zögere da mit einem Ja. Ich kenne mich und erinnere mich an Petrus. Der hat auch einmal gesagt, voller Enthusiasmus, ja, ich komme mit, wo es auch immer hingeht. In den Tod komme ich mit dir, Jesus. Und wir wissen auch, wie Jesus dann diesen Enthusiasmus des Petrus brutal scharf gebremst hat. Der Hahn wird nicht krähen in dieser Nacht, bevor du mich nicht verraten hast. Schock. Ich weiß, ich bin nicht besser als Petrus. Aber die Geschichte ist ja dort nicht zu Ende. Freude herrscht, würde Herr Ogi vielleicht dazu sagen. Der Schrei des Hahns war nicht das letzte in Petrus' Geschichte. Jesus hat Petrus so sehr geliebt, dass er ihn zurückgeholt hat. Johannes Kapitel 21. Er hat ihn zu einem entschiedenen Nachfolger gemacht. Zum Felsen, auf dem Jesus seine Gemeinde zu bauen begann. Aus dem Verräter ist eine Säule in seinem Reich geworden. Ist das nicht fantastisch? Da haben wir doch alle eine Chance. Immer wieder eine Chance. Warum konnte das so werden? Weil es eben nicht zuerst auf Petrus ankam, sondern es kam auf Jesus an. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Es ist Jesus, der durch den Heiligen Geist den Petrus befähigt hat, ihm durch dick und dünn nachzufolgen. Und mit diesem Heiligen Geist dürfen wir in unserer Nachfolge genauso rechnen. Ich weiß jetzt nicht, wo du spürst, dass ein Schritt in deiner Nachfolge dran wäre, wo du Jesus in deinem Herzen hörst. Und weißt, eigentlich wäre dieser Schritt jetzt dran. Aber er kostet dich sehr, sehr viel. Er kostet dich enorme Überwindung. Du weißt nicht, wie es herauskommt, wenn du diesen Schritt tust. Vielleicht geht es darum, auf einen Menschen zuzugehen, ihn um Vergebung zu bitten, ihn mit ihm eine Situation zu klären. Vielleicht geht es aber auch darum, deinem Nachbarn Zeugnis zu geben. Ihm etwas, was du mit dem Herrn erlebt hast, zu erzählen. Wenn du mit ihm einen Kaffee trinkst, heute etwas schwieriger, aber auf die nötige Distanz ist das ja immer noch möglich. Ich weiß es nicht, was dein Schritt in die Nachfolge ist. Jesus ermutigt uns, mach diesen Schritt, geh. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil unseres Textes. 9-11. Denn, und das macht dieser Text uns so klar, diese Nachfolge, seine Nachfolge, Jesu Nachfolge, aber auch unsere Nachfolge, wir tun sie nicht einfach so, sondern wir werden belohnt werden. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Wie gesagt, sein Gehorsam hat sich total gelohnt. Jesus erhält nicht nur sein Leben in einer ganz neuen Qualität zurück, sondern seine Würde, seine Ehre, sein Ansehen und auch der Ohnmächtige in dieser Welt, alle Macht über Himmel und Erde. Und tatsächlich nichts konnte ihn von der Liebe des Vaters trennen. Obwohl, und das dürfen wir nicht einfach so schnell überlesen, Gott hat ihn am Kreuz verlassen. Ihr hört diesen Schrei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und doch hat Gott ihn nicht verlassen, sondern er holt ihn zurück an sein Herz. Setzt ihn ein als den König über Himmel und Erde. Und auf das gehen wir zu. Es wird die Zeit kommen, da werden alle auf dieser Erde werden erkennen, dass er der Herr ist. Und dann wird das geschehen, was uns Jonas schon am Anfang aus Psalm 86 gelesen hat. Alle Knie werden sich beugen. Sie werden sich niederwerfen. Alle Völker dieser Erde. Soweit Jesus. Er ist unser Vorbild. Wir sollen ihm nacheifern. Was ist jetzt die Botschaft an uns? Ich glaube, Jesus ruft uns Folgendes zu. Du, mir nachzufolgen, das wird sich für dich total lohnen. Und du wirst einmal nichts bereuen. Nein, im Gegenteil. Was wird das für eine Freude und für ein Fest sein, wenn du durchs Ziel laufen wirst? Wir haben ja schon in früheren Texten des Philipperbriefs gehört, es geht darum, den Siegeskranz zu erringen. Was wird das für eine Freude sein, wenn du durchs Ziel laufen wirst? Wir, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir werden dich zusammen mit all den Christen, die schon da sind, wir werden dich empfangen. Und zwar nicht einfach so, gut gemacht, kleiner Handshake, sondern mit Jubel, mit Fahnen, mit Trompeten. Wir werden dich überreich belohnen. Also hören wir nochmals auf diesen ganzen Text. Er spricht nicht nur vom möglichen äußersten Preis, den uns die Nachfolge kosten kann, sondern er spricht so ausführlich vom Lohn. Und dieser Lohn ist nicht nur ein zeitlicher Siegeskranz und nachher kommt wieder der Alltag. Man stand wohl mal in der Zeitung, aber die nächste Zeitung kommt schon am Tag danach. Man ist schon wieder vergessen. Nein, es ist dieser ewige Lohn, diese ewige Freude. Und da kommt mir gerade in den Sinn, welchen Vers ich am Anfang des Jahres gezogen habe. Hier, als wir für uns ein persönliches Jahresmotto ziehen durften. Freue dich, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und das ist genau, was uns Jesus hier verheißt. Und in dieser Erwartung sind Christen durch alle Jahrhunderte hindurch in dieser Nachfolge gelaufen und sie haben den Preis bezahlt. Und sie sind ja nicht irgendwo verschwunden, sondern die sind jetzt da als diese Wolke der Zeugen. Und mit Jesus zusammen feuern sie uns in unserem Lauf an. Stellen wir uns vor, wir werden angefeuert. Wir haben eine große Fangemeinde. Wir werden angefeuert, dass wir durchhalten, dass wir weitergehen, dass wir wieder aufstehen, dass wir kämpfen, dass wir die Herausforderungen annehmen, dass wir diese Schritte in der Nachfolge gehen, die uns Jesus heute zeigt, bis auch wir am Ziel sind. Ich möchte euch zum Schluss noch stellvertretend für diese vielen aus der Wolke der Zeugen eine Geschichte erzählen. Die Geschichte der Perpetua. Sie ist eine der ersten Zeuginnen. Sie hat etwa ums Jahr 200 in Karthago gelebt. Sie ist Anfang 20 und sie bekehrt sich zu Christus. Zum christlichen Glauben, obwohl der römische Kaiser Septimus Severus gerade erst den Übertritt zum Christentum streng untersagt hat. Sie hat sich bekehrt, Perpetua, und jetzt lässt sie sich mit anderen Christen auf die Taufe vorbereiten. Sie hört die Berichte der Evangelisten und sie lässt sich in der Lehre der Apostel unterweisen. Taufunterricht. Equipper. Aber Nachbarn passt das nicht, sie verraten sie. Und zusammen mit 5 anderen Christen wird Perpetua verhaftet. Alle diese 6 weigern sich jedoch, dem Glauben abzuschwören und dem Kaiser wie einem Gott ein Opfer zu bringen. Das wäre von ihnen verlangt worden. Und da wird mit ihnen kurzer Prozess gemacht. Sie werden zum Tode verurteilt und warten darauf, im Kerker, im Gefängnis, dass sie im örtlichen Stadion, im Stadion, im Amphitheater von Karthago, dass sie den wilden Tieren vorgeworfen werden. Während Perpetua jetzt im Kerker ist, und darum wissen wir von dem allem, in dieser Zeit im Kerker schreibt sie Tagebuch. Und dieses Tagebuch wurde dann später in den christlichen Gemeinden herumgereicht und wurde so bekannt wie etwa bei uns das Tagebuch der Anne Frank, dieses Mädchens, das uns ihre Geschichte erzählt, dort in Holland während des Zweiten Weltkrieges. Im Kerker hat Perpetua eine Vision. Sie sieht eine schmale Leiter, die in den Himmel hinaufragt, und sie klettert diese Leiter hinauf. Links und rechts lauert ein tödlicher Abgrund. Unten ist ein Drache, der faucht. Aber der gefährliche Aufstieg, dieser gefährliche Anstieg lohnt sich. Und ich denke, es ist ein Bild für die Nachfolge. Dieser gefährliche Anstieg lohnt sich. Im Himmel wartet auf sie eine Masse bereits verstorbener Christen und in ihrer Mitte Jesus selbst. Er begrüßt Perpetua mit den Worten: Willkommen, Kind. Willkommen, Kind. Soweit die Vision. Und am Vorabend dann des Martyriums feiern die verurteilten 6 Christen das Abendmahl. Besonders, dass sie das durften, aber es war möglich. Und dort hatte Perpetua eine weitere Vision, in der sie erkennt, so schreibt sie, dass ich nicht gegen die Tiere, sondern gegen den Teufel kämpfen werde. Aber ich wusste auch, dass mir der Sieg bevorstand. Der Sieg bevorstand. Und dann kam dieser Tag. Über 30.000 Bewohner von Karthago freuen sich auf das blutige Schauspiel. Sie johlen und krölen, als Perpetua und die anderen in die Arena geführt werden. Und im Nachwort zu ihrem Tagebuch schreibt ein Zeuge: Die Märtyrer schritten aus dem Kerker zum Amphitheater wie in den Himmel, froh und strahlenden Angesichtes. Wenn überhaupt, so zitterten sie vor Freude, nicht aus Furcht. Hat mich sehr bewegt, diese Geschichte. Und was ich vor allem mitnehmen möchte, ist dieses Wissen von Perpetua. Ich möchte das zu meinem eigenen Wissen, zu meiner eigenen Gewissheit werden lassen, dass ihr, so sagte sie, dass ihr der Sieg bevorstand. Jesus wusste das ja auch. Immer wieder hat er zu seinen Jüngern davon gesprochen. Er hat ihnen gesagt, dass er leiden werde und sterben müsse, aber das sei nicht das Ende, sondern die Auferstehung komme und das ewige Leben, das Sein bei Gott, das Reich Gottes, die ewige Freude. Und vergessen wir nicht, Jesus ist uns vorausgegangen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Jesus lässt uns keine Wege gehen, die er nicht selbst uns vorausgegangen wäre. Er hat den Weg gebahnt. Deshalb dürfen wir es wagen, dürfen wir getrost ihm nachgehen, auch wenn es uns sehr viel kostet, auch wenn der Preis hoch ist. Hören wir es noch einmal. Es wird sich lohnen. Ist das nicht ein Grund zur Freude?